Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rainer Henrich.
Und mein Name ist Sebastian Alt. Heute wollen wir mit dir die Expertenstandards ein bisschen unter die Lupe nehmen und was sie für uns in der praktischen Pflege alltäglich bedeuten. Rainer, du hast tagtäglich damit zu tun. Du begleitest uns Pflegedienste bei den Expertenstandards, bringst sie uns näher, machst sie uns greifbar. Kannst du uns auch ein angenehmes Verständnis dafür heute liefern?
Ich werde es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde es versuchen. Es ist auch immer ganz gut, dass du für mich so eine moralische, normale Hürde darstellst, die ich nehmen muss, weil ich bin ja so ein bisschen Nerd, wenn man das sagen darf, bei diesem Thema, weil diese Expertenstandards haben unter anderem zur Gründung der Pflegedienstberater geführt, weil das waren so meine ersten Kontakte mit, sag ich mal, systemischer Qualität. Das heißt, Qualität, die in einem Unternehmen wie im Pflegedienst, Pflegeheim da sein muss. Und ich kam ja aus dem Krankenhaus, da gab es zwar auch Standards, aber dass das wirklich geprüft wird und dass dann so ein medizinischer Dienst kommt, das war für mich ganz exotisch. Damals, vor vielen, vielen Jahren, gab es das auch nicht in der Regelmäßigkeit. Das waren ganz andere Raster, wurden Pflegedienste geprüft. Und da hatte ich mal Kontakt über einen Freund, der einen Pflegedienst hatte. Und so kam ich zu diesem Thema. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und ich habe damals sehr lange mit mir selbst gekämpft, um das System zu verstehen. Deshalb habe ich schon, wenn ich wieder mal dran denke, ganz viel Verständnis dafür, dass manche Menschen, die in der Pflege arbeiten, das als sehr abstrakt oder brauche ich das unbedingt, was ist das, solche Äußerungen tätigen. Und ich versuche dann, mir Mühe zu geben, es mit einfachen Worten zu erklären. Ganz kurz zur Historie. Man kann so sagen, so in die Öffentlichkeit getreten sind Expertenstandards so um die Jahrtausendwende, so 1999. Das gab so eine Person, vielleicht haben das schon mal einige gehört, eine Frau, Professor Dr. Schiemann, die versuchte in Deutschland Netzwerke aufzubauen und es war die Bestrebung, einfach Wissen zu vereinheitlichen. Weil man stellte einfach zum Beispiel bei der Dekubitusprophylaxe fest, dass das so ein Thema war, wo jeder so der Meinung war, ich mache so, wie ich das denke, wie ich das gehört
jetzt
habe.
Jetzt muss ich ja schon dazwischen grätschen. Das müssten wir doch theoretisch eigentlich schon in der Grundausbildung vereinheitlicht haben, das Umgehen damit.
Ja, aber die Orientierung waren in der Regel immer Bücher gewesen.
Ja, und die in der Ausbildung ja logischerweise
Pflege als Grundlage heute gegeben, ne? Oder Juchli-Pflege oder wie sie alle hießen, diese Bücher. Aber diese Bücher haben einen ganz großen Nachteil. Sie haben zwar auf der anderen Seite schon so einen wissenschaftlichen Ansatz, dass der Autor, der so ein Buch geschrieben hat, sich schon Mühe gegeben hat, das aktuelle Wissen möglichst objektiv und neutral darzustellen. Und es gab dann auch ein Lektorat von einem Verlag, die natürlich auch eine gewisse Reputation haben, ja, dass man so eine Anerkennung haben, wenn ich so ein Buch kaufe, ich kann mich darauf verlassen. Aber es gibt zwei ganz elementare Faktoren. Das eine ist, dass man sehr viel Wissen neu herausfand in den damaligen Jahren schon. Ja, es etablierte sich die Pflegewissenschaft. Und man hatte ja vorher mehr so Trial and Error oder mit wem, mit welchem Lehrer man es zu tun hatte, hat es damit zu tun gehabt. Es gibt ja so ganz alte Lehrbücher aus Berlin, so über Pflege. Da hat man eine Schüssel mit Wasser unter das Bett gestellt, um Dekubitus zu verhindern. Also wenn man sich das einfach mal überlegt. Ja,
zwei Wasser.
Ja, oder dann gab es das klassische Eisen und Föhn. Oder ich weiß immer noch, wie ich früher Franzbandwein auf den Rücken geklatscht habe und die Patienten zum Durchatmen aufgefordert habe. Und man weiß heute eigentlich, vielleicht weiß es noch nicht jeder, aber es ist so, der Nutzen daraus ist zweideutig. Das heißt, auf der einen Seite glaubt man damit zu helfen, aber auf der anderen Seite führt man dem Patienten natürlich Berührungen zu und Zuwendung. Und das ist vielleicht was Positives. Vielleicht atmet er deshalb ein bisschen besser.
In dem Schockmoment auf jeden Fall.
Ja,
also wenn du darfst den Patienten nicht vorbereiten. Das ist der Trick.
Ja, aber da kriegt er einen Herzinfarkt oder sonst
was. Nein, der tut mal seine Lunge so richtig durchlüften in den Moment und das
aber
ist
dieses,
die Pneumonie-Prophylaxe.
Aber dieses Einmalige ist zu wenig für das, was ich dort tue.
Ja, vielleicht kann er ja abhusten in dem Moment auch machen.
Es wird dann schon anders, wie du merkst. Es geht nicht nur um dieses Klatschen, sondern es muss eben auch eine Beteiligung des Patienten dabei sein. Ja, da sagt man, ja, atmen Sie mal tief durch und ja, einer macht es auch ein bisschen länger. Man weiß heutzutage, dass dieses Reflektieren dessen, was man tut, im Endeffekt eine große Rolle auch bei dem Ganzen gespielt hat. Und das Besondere war jetzt bei den Expertenstandard, dass ich Wissenschaftler, hoffentlich hören jetzt unsere Zuhörer weiter zu, wenn ich jetzt so anfange, mal hingesetzt haben und alles, was es auf der ganzen Welt an bewiesenem Wissen in Studien gab, mal zusammengetragen hat. Und da fing man dann schon herauszufinden, dass es ganz, ganz viele Studien gibt, die man gar nicht verwenden konnte, weil natürlich die Industrie möchte immer ihre Produkte verkaufen und lässt dann Studien in Auftrag geben. Und diese Studien sind so ein bisschen halbherzig, weil sie nicht wissenschaftlichen Standards genügen. Da wurden zu wenige Patienten, zu kurze Zeiträume geprüft. Das heißt, man möchte ein Produkt in der Industrie verkaufen. Und dann hat diese Expertengruppen, die diese Standards entwickelt haben, erstmal diese Studien bewertet und hat gesagt, nur Studien, die eine gewisse Bewertung haben, die nutzen wir. Das ist ein wahnsinniger Aufwand gewesen, weil diese ganzen Studien bewertet werden mussten. Ja, die mussten recherchiert werden. Das heißt, der Aufwand, um echt sinnvolles Wissen, ja, zu nutzen, ist wesentlich größer gewesen, als um ein Fachbuch zu schreiben.
Da bin ich ja jetzt schon wieder so ein bisschen auf der skeptischen Seite eigentlich. Die müssen bewertet werden. Wie kommt denn dieses Bewertungssystem zustande? Wenn ich jetzt mal dagegen halte, die Definition, die Wirtschaftsweisen, die nie in der Wirtschaft gearbeitet halten.
Nein, es geht einfach darum, es gibt wissenschaftliche Kriterien. Da kann man jetzt der Meinung sein oder nicht, aber ein Kriterium ist eine gewisse Menge von Menschen, was ja logisch ist. Ja? Das heißt, wenn du dann, ob du bei 10 Leuten das dir anschaust, das Problem, oder bei 200, ist das Ergebnis wesentlich natürlich vertrauenserweckender, wenn ich mir 200 Leute angucke. Weil es kann zufällig, können das die 10 sein, wo es funktioniert.
Wenn da Statistiken mit reinfließen, dann ist das natürlich genau. Eine ordentliche
Sache. Das war zum Beispiel ein Kriterium.
Ja, aber wenn wir jetzt wieder auf den Punkt zurückgehen von Meinungen.
Nein, es hat mit meinen Studien, sind wissenschaftlich basierte Untersuchungen, die über die Jahre sich entwickelt haben. Und ein Kriterium sind die Menge von Personen oder die Menge von Informationen, die man sammelt. Und ein zweites Kriterium ist, an welchem Zeitraum man das gemacht hat. Hat man sich das nur einen Monat angeguckt oder hat man sich das 6 Monate angeguckt? Und da war oft der Zeitraum zu kurz gewesen. Oder man hat sich nur so einen Korridor rausgesucht. Es gab ja damals der Meinung, Margarine ist besser als Butter. Und man weiß mittlerweile, das war damals ein Fake gewesen, weil man hat sich nur die Zahlen herausgesucht, die die Butter hat schlecht machen lassen und die Margarine gut. Ja? Und das kann man kann so Sachen fälschen. Und wenn du wissenschaftlich agierst und arbeitest, vielleicht auch ein bisschen unabhängig bist, und die eigentliche Manipulation kommt dann später, indem man sagt eben oder lässt Meinungen noch mit einfließen, was auch bei den Expertenstandards leider passiert ist, komme ich gleich noch dazu, ja. Dann ist es so, dass im Endeffekt, wenn ich nach diesen Kriterien vorgehe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auf diese Informationen verlassen kann, ja, dass die gut ist. Und das muss ich sagen, finde ich jetzt erstmal relativ gut. Das heißt, ich weiß, wenn ich das Wissen aus den Expertenstandards nutze, dass sich jemand ganz viel Mühe gegeben hat, das wirklich fundiert zu recherchieren und zu bewerten. Und ich darf mich in der Regel darauf verlassen. Natürlich gibt es immer eine Form von Einflussnahme, Manipulation im weitesten Sinne, aber das ist dezidiert aufgrund der Transparenz, weil es gibt sogenannte Veranstaltungen, wo man sich dann trifft und wo man dann diese Dinge vorstellt, die Wissenschaftler und auch Praktiker, in den Gruppen sind Praktiker mit drin, weil es ist nicht nur eine rein wissenschaftliche Arbeit, sondern man macht das immer so 50-50, so 6 Personen aus der Wissenschaft und 6 Personen aus einer Fachpraxis heraus, die sehr viel Erfahrung mit einem Thema haben, zum Beispiel Schmerz, die als Schmerzexperten agieren, haben, über viele Jahre vielleicht auch ein Buch geschrieben haben darüber. Das heißt, hier wird sehr viel diskutiert und dann wird es einer Fachöffentlichkeit vorgestellt und da kommen so 1.000 bis 1.500 Leute. Das ist ganz oft in Osnabrück gewesen. Ich war selbst bei einigen dieser Veranstaltungen und hat jeder die Möglichkeit zu intervenieren und dann wird das nochmal überarbeitet. Also, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, es ist ein echt großer Aufwand und dann sind für mich Expertenstandards wirklich eine Orientierungshilfe und dann kommt es darauf an, was mache ich damit? Und da kommt jetzt meine Kritik, ja, dass da der Pflegedienst ziemlich allein gelassen wird, weil er in der Regel nicht gelernt hat, wissenschaftlich zu arbeiten. Schon auf dem wissenschaftlichen Niveau, aber die Pflegenden, das sind super Praktiker, sind tolle Menschen, ja, die Patienten versorgen, aber sind keine Wissenschaftler. Aber man fordert fast heraus, das zu können. Und dann habe ich ein tolles Wissen, weiß aber gar nicht so richtig, wie ich es anwenden soll. Das ist das Problem. Und da steht teilweise so viel drin, da habe ich gar keine Zeit dafür. Das heißt, hier ist eine Priorisierung noch wichtig, ja, dass man sagt, Das wäre jetzt wirklich relevant. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das wunderbar in den Alltag integrieren. Ich muss auch nicht alles nutzen, aber ich weiß, diese Informationen, auf die kann ich mich verlassen und kann ich immer noch sagen, der Patient möchte trotzdem nicht. Und wenn die noch so toll ist, dann möchte sein eigenes Ding. Aber dann habe ich einen Argumentationsspielraum und auch eine gute Argumentation, wenn der medizinische Dienst kommt. Und da freue ich mich eben sehr oft, dass ich demjenigen, der in so einer Rolle ist und sagt, bitte erklär mir das doch bitte, jemanden das auch erklären kann. Und danach wirklich ein Aha-Erlebnis entstanden ist. Ich musste mich letztes Jahr mal viel einfacher mit diesem Thema mich auseinandersetzen. Wir haben von der Firma aus eine Betreuungsschulung aufgebaut und ich hatte mit ungelernten Pflegehelfern zu tun und habe versucht, denen Expertenstandards zu erklären. Das war eine sehr große Herausforderung gewesen und ich habe danach aber ganz tolle Feedbacks bekommen, weil ich es einfach erklärte. Und dann sagte der Pflegehelfer oder die Pflegehelferin einfach mir als Feedback, das habe ich ja noch nie gehört. Ich kann das jetzt echt mal nutzen im Alltag. Ich habe mich da immer unsicher gefühlt. Also haben Sie
tatsächlich einen Mehrwert, einen Vorteil, absolut, einen Nutzen, der daraus resultieren könnte.
Und die Idee war, je einfacher, desto besser. Also es runterzubrechen einfach, ja. Und das war so ein Erlebnis, wo ich dann für mich auch noch mal gesagt habe, dass es Sinn macht. Weil wenn ich jetzt in einem ambulanten Pflegedienst bin und nur den Fachkräften dieses Wissen vermittle, dann bleibt es wieder auf den Schultern deren übrig. Und deshalb fand ich es eigentlich auch ganz gut, dass wir jetzt diese Betreuungskräfte mitgeschult haben, auch wenn das natürlich für viele Pflegedienste sagt, oh, so ein Mehraufwand. Aber ich habe da auch sehr viele positive Feedbacks bekommen. Also im Fazit einfach, wenn man sich darauf einlassen würde, wir würden es gerne auch gleich mal ein paar Beispielen, denke ich, gerne ein bisschen auch mal aufzeigen, dann hat man eine echte Chance, es praxisnah in den Alltag zu integrieren.
Okay. Wie stellst du dir das vor?
Wir machen das mal mit dem Schmerz zum Beispiel. Ja? Beim Schmerz ist es ja immer so ein Thema, glaube ich dem Patienten den Schmerz? Oder sage ich, der äußert seine Schmerzen, weil er will Zuwendung haben.
Oh, ich glaube, da ist man ganz schnell als Pflegekraft befangen.
Aber ja.
Ganz, 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 ganz schnell. Ne? Gerade wenn man den Patient kennt und sein tägliches Gejammer wahrscheinlich, ne? das ist jetzt mal die Situation, in die ich mich hineinversetze gerade, dann unterstellt man da ganz, ganz schnell, das ist alles nur halb so wild. Ne? Das ist wie das Kind, das immer Wölfe geschrien hat, die Story. Irgendwann glaubt man es einfach nicht mehr.
Ja, und das ist das Problem, weil es gibt sicherlich Patienten, die nutzen dieses Medium. Das ist ja wie so eine Art Freiheit des Patienten, den Pflegedienst zu noch mehr zu nutzen, jetzt nicht nur von der Quantität, sondern von der Qualität auf einer emotionalen Ebene. Und das Leid wird geklagt. Und es ist vielleicht eher ein psychosomatisches Problem oder eine Einsamkeit, die aber das Schmerzerleben auch verstärken kann. Das heißt ja nicht, dass der Patient irgendwie dadurch nicht mehr oder weniger Schmerzen hat, sondern es kann sein, dass diese Depression vielleicht, die daraus resultiert, oder dieses Unglücklichsein, diese schlechte Lebensqualität, den Schmerz einfach anders da, dass der Schmerz anders da erlebt wird. Das ist ja auch so, wenn ich den Patienten nach Schmerzen frage, dann wird er seinen Schmerz dadurch in dem Moment erleben, wenn er welche hat. Ja? Und das ist so unwahrscheinlich schwierig, weil es ist nicht sichtbar. Das ist immer nur an der Kommunikation, an dem, wie der Patient das sagt, was er sagt, vielleicht zu interpretieren. Und das ist die große Gefahr. Und dann kommt es nochmal drauf an, wer fragt, weil die Beziehung zwischen dem Patienten und der Pflegekraft auch nochmal sehr entscheidend ist für den Prozess.
Absolut. Das ist ja genau das, was ich gerade gemeint habe. Ne? So. Wenn du auf eine gewisse Situation eingefahren bist, dann ist das schwierig.
Und jetzt geht es mir einfach darum, dass man darüber einfach mal mit Pflegekräften, jetzt ob das Fachkraft oder angelernt Pflegehelfer ist, redet und einfach mal ein Bewusstsein erzeugt. Ja? Einfach die Basisaussage, dass man sagt, wenn der Patient dir das sagt, ja, und wir haben den Michael und die Michaela und den Karl und die Luisa, ja, dass der Patient zu allen Vieren was Unterschiedliches sagt und dadurch die Subjektivität der Aussage eine ganz andere ist. Weil was ich immer wieder erlebe an diesem Beispiel, dass Pflegekräfte dann ganz objektiv das immer aufschreiben, überhaupt nicht das Bewusstsein haben für die Subjektivität. Das heißt, was sagt der Patient mir? Sagt er mir wirklich, dass er Schmerzen hat? Oder sagt er, dir glaube ich es nicht, aber dir glaube ich das, dass du mir das glaubst. Ja? Das heißt, er hat eine zusätzliche Botschaft drin. Und allein dadurch wird dieses Schmerzerleben und die Dokumentation, die daraus resultiert, einfach verständlicher für den anderen. Weil sonst, wenn man das nämlich nicht weiß, und das wissen viele nicht, ich kann das aus der Praxis einfach erzählen, ich schule sehr, sehr viel zu diesem Thema, ja, dann ist das ein abstraktes Wissen, der Vorgang ist abstrakt und dann, warum muss ich schon wieder Schmerzen aufschreiben? Wenn ich aber weiß, welchen Nutzen das Ganze hat und das, ich kann Einfluss darauf nehmen, im Endeffekt durch eine veränderte Beziehung zum Patienten, ja, dann habe ich einen anderen Bezug dazu. Nur mal so als Beispiel. Das heißt, die Not, das Nützliche an meiner Tätigkeit, kann ich daraus arbeiten. Und ich glaube, ein intrinsischer Mitarbeiter, der intrinsisch motiviert ist zu diesem Thema, macht das viel lieber und erlebt es auch sinnhafter, als wenn er einfach sagt, ob ich jetzt die Schmerzen aufschreibe oder nicht aufschreibe, ist doch egal, ist nur für den medizinischen Dienst, so ungefähr in der Art und Weise.
Ja, ich glaube, die Masse der Mitarbeiter, die würde eher sagen, okay, ich habe jetzt hier das Formular, das muss jetzt zu diesem Zeitpunkt mal wieder abgehakt werden und genau das passiert. Das ist einfach nur dieses,
richtig.
Ja, ich mache einen Haken dahinter, damit dieses Formular vorliegt, Punkt, Ende, aus.
Und dann?
Ja, und am besten möglichen natürlich noch ohne irgendeine Folgehandlung, die daraus,
ja,
resultieren
können. Das ist ja das Erschreckende teilweise, wenn man es nämlich gar nicht versteht, dann entsteht keine Folgehandlung. Und dann hat das ja überhaupt keinen Sinn, außer dass der Medizinische weiß, ach, da sind Schmerzen erfasst worden. Ja. Und es fängt ja schon damit an, dass ich das einmal grundlegend mit dem Patienten bespreche, wie oft zum Beispiel sowas erfolgen soll. Ja. Und dann hat man einen Standard und den halten sich dann auch alle. Und das muss nicht einmal in der Woche, das muss nicht einmal am Tag sein, das kann auch einmal im Monat sein. Oder ich mache einen Deal mit dem Patienten, dass wir gar nicht fragen, sondern der Patient hat den Auftrag, dass er uns sagt, wenn er hat. Und er weiß auch, dass er sagen darf. Also was ich mit dem Patienten vereinbare, das ist individuell. Ja. Und alleine das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist bei ganz vielen überhaupt nicht so ein Bewusstsein, sondern die fragen mich immer, wie oft muss ich fragen? Ja, immer, wie muss ich da einmal Woche, einmal am Tag und so? Was ist denn dann? Wo müssen wir das aufschreiben? Ach, ich muss da auch noch ankreuzen, wo die Schmerzen genau sind. Ach, es gibt unterschiedliche Schmerzen und sowas, ja. Und ich verstehe das ja auch zum Teil, dass man im Alltag im Endeffekt irgendwie froh ist, von Patient zu Patient gefahren zu sein. Alle waren so mehr oder weniger glücklich gewesen, ja. Aber ich bin schon der Meinung, je mehr ich mich mit dem identifizieren kann und verstehe, was ich tue, umso mehr befriedigt mich das auch in meiner Arbeit irgendwo. Ja, den Nutzen. Wenn ich jetzt nur Formulare ausfülle, dann ist das einfach nackig und abstrakt, kann ich nichts damit anfangen.
Wenn wir jetzt mal von dem befriedigten Aspekt weggehen, der selbst in dem Arbeitsalltag reinspielt, was würdest du jetzt mal sagen, was in die Qualitätsprüfungsnote prozentual die Experten, also was die ausmachen von der Prüfungsnote?
Also sie machen leider oder zum Glück, wie man es sehen möchte, relativ viel, weil darüber die Beratung auch natürlich sich widerspiegelt. Ja, also es muss ja nachgewiesen werden, beraten wird viel, aber oft wird es dann nicht dokumentiert. Und zu jedem Expertenstandard, wenn es als Problem erkannt wird, muss eine Beratung erfolgen. Also das spielt schon eine große Rolle und die Beratung hat einen großen Einfluss auf die Note. Also das spielt schon eine große Rolle, auch ob natürlich das umgesetzt wurde im Unternehmen.
Wie kann ich jetzt denn als Pflegedienst, gerade jetzt immer mal Expertenstandard Entlassungsmanagement, was soll ich denn dazu beraten?
Das ist natürlich einer meiner absoluten Lieblingsstandards, Entlassungsmanagement. Also ich habe ja so ein paar Lieblingsstandards und ein paar weniger Lieblings und der Entlassungsmanagement ist eigentlich eine super Sache. Nur was oft nicht verstanden wird, ist, was für ein Stress das für viele Patienten bedeutet, wenn er ins Krankenhaus geht. So, und dann haben wir entweder einen sehr verständnisvollen Pflegedienst oder ein sehr verständnisvolles Krankenhaus. Wir haben nicht oft beides, ja. Dann weiß ich auch nicht, wo ich den Patienten finde, um dem Krankenhaus die Informationen zu geben. Oder ich bekomme zu spät mit als ambulanter Pflegedienst, dass der Patient überhaupt weg ist oder dass er wiederkommt. Das heißt, hier ist die ganze Struktur um den Standard überhaupt nicht so gegeben, dass dieser Standard in der Regel im Alltag mehr oder weniger umgesetzt wird. Er wird auch nicht so viel geprüft, dieser Standard, um mal einfach auf diesen zu kommen.
Ja, glaube ich.
Und ich hätte mir den anders gewünscht. Also das ist ja einer der ganz alten Standards. Also nach dem Decubitus-Standard kam der Entlassungsmanage-Standard. Warum ist er damals gekommen? Ich denke, dass das auch damit zu tun hatte, warum es denn überhaupt gibt. Es wurden damals die DRGs eingeführt und dadurch wurde die Taktung der Entlassung also vervielfacht im Krankenhaus. Ich habe das damals, habe ich im Krankenhaus Krankenhaus gearbeitet, ich habe das mitbekommen. Das heißt, du hast bei der Aufnahme des Patienten sich schon mit der Entlassung beschäftigt. Und das war damals, wo ich angefangen habe, absolut abstrakt habe ich das damals im Krankenhaus erlebt. Und dann versprach man sich, wir sind in Deutschland durch eine Regulierung, eine Standards, jetzt ist alles sicher, ja. War aber nicht der Fall gewesen. Man hat also eine Regel nach der anderen definiert, die im Alltag nicht umgesetzt wurde. Da gibt es zum Beispiel sowas, dass das Krankenhaus, ich glaube 72 Stunden nach der Entlassung, im Pflegedienst anruft und fragt zum Beispiel, na, hat denn alles gut funktioniert? Und wenn ich das in meiner Schulung immer erzähle, wenn ich da lachen die sich tot, wenn die mir zuhören. Das glaubt, ich glaube, es gibt schon mal, aber ganz, ganz, ganz selten zum Beispiel.
Ja, also gerade dieser Expertenstandard, das ist für mich sowas von nicht greifbar. Was soll das denn sein am Ende des Tages? Klar, ja. Natürlich Entlassung. Wenn ich jetzt sage, okay, von meiner Warte aus habe ich hier einen Handlungsbedarf, eine Überleitung zu machen. Ja, ne, das Formular kennt ja jeder, ne, dass das parat liegen sollte mit den bestmöglichen Gesundheitsdaten, die betreffen des eigenen Patienten. Aber viel mehr kann ich ja gar nicht tun.
Aber es wäre doch zum Beispiel schön, du hast einen Patienten mit einem starken Demenzproblem. So, und du weißt, der muss ins Krankenhaus, dass du schon mal irgendwie die Information bekommst, entweder vom Hausarzt oder vom Krankenhaus, in 2 Tagen geht er ins Krankenhaus. Dass dann wenigstens ein Telefonat mit der Fachkraft aus dem Krankenhaus läuft und du erklärst kurz, wie es dem Patienten geht.
Also für mein Verständnis geht es am Zeitalter der Digitalisierung vorbei.
Ja,
das. Ne? Gerade jetzt elektronische Gesundheitsakte
zum Beispiel. Man könnte zum Beispiel hier ein Video aufnehmen, dann per Telematik dorthin senden, die könnten sich das angucken. Das wäre für mich zeitgemäß irgendwo, ja. Wenn man, also wir arbeiten ja auch jetzt mit Kurznachrichtendiensten, man könnte da kurze Videos, kurze Audios schicken, mit begleiten. Das würden die sich, also wie so eine Übergabe im Endeffekt. Also, und das ist das, was überhaupt nicht vorhanden ist. Und dann geht es darum, komplexe, da gibt es ja ganz toll, gibt es ja FIM-Assessments und was es da alles gibt, wo man den Patienten in Teile aufteilt und genau guckt, was er wie kann, um dann später zu gucken, was er dann besser oder schlechter kann. Das war damals, ich kann mich noch erinnern, ich habe am Universitätsklinikum Gießen gearbeitet, da gab es so eine Wissenschaftlerin, die hat uns das dann alles präsentiert mit Spinnendiagrammen und was nicht allem drum und dran. Es hat im Endeffekt keiner so richtig genutzt. Es ging immer nur um Statistik, um Zahlen. Es ging nie darum zu gucken, hat das jetzt wirklich am Patienten, also die sogenannte Ergebnisqualität. Es wurde immer Strukturqualität überprüft und dokumentiert, aber eigentlich so, auch bis heute eigentlich, Ergebnisqualität spielt keine Rolle. Soll ja jetzt dieses Jahr die neuen Prüfrichtlinien rauskommen. Und da geht es zum ersten Mal um Ergebnisqualität, also im Vordergrund, ja. Und das ist so ein bisschen, denke ich, das Problem dabei, bei diesem Standard.
Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, was würde eigentlich passieren, wenn ich sage, das ganze Thema interessiert mich, ich gucke da nicht rein, ich beachte das nicht, also sprich, jemand sagt, ich will mit Expertenstandard nichts zu tun haben. Was hätte das für Auswirkungen?
Also wenn man mich kennt, geringer.
Um es mal ein bisschen heftig zu sagen. Gehen wir mal nicht von dieser Situation
genau, aus. Genau, weil ich wüsste, wie man das tricksen kann. Also es gibt viele, die tricksen einfach. Ja, die füllen ihre Zettelchen aus, da gibt es so ein Formular. Ich kenne den Standard, da wird das schön unterschrieben. Das wird dann dem medizinischen Dienst gezeigt. Dann werden irgendwelche Sturzrisiken ausgefüllt oder es werden irgendwelche andere Skalen werden ausgefüllt. Die müssen gar nicht mal stimmen. Der medizinische Dienst kommt, auch wunderbar, ist ausgefüllt, Note 1. Alltag. Ich nenne ja hier keinen Namen. Es gibt aber auch Pflegedienste, die das sehr ernst nehmen. Das gibt es auch, ja. Aber das ist ja das, was ich meine, dass die Systeme einfach nicht richtig funktionieren. Und deshalb freue ich mich ja so auf die neuen Prüfrichtlinien, die mehr auf die Ergebnisqualität. Also jetzt ist es so, dass man kommt, man guckt, dass das die Skalen ausgefüllt, das Assessment stimmt und dann kriegen den Pflegedienst eine gute Note. Und in Zukunft guckt man, wie geht's dem Patienten? Ist da alles tippitoppi? Ja? Und wenn das tippitoppi ist, dann kriegt der Pflegedienst eine gute Note. Wenn es aber nicht ist, dann schaut man, was an den Strukturkriterien, an den Prozesskriterien nicht funktioniert hat. Deshalb verspreche ich mir einiges davon. Ich weiß nicht, wie es im Alltag umgesetzt wird, weil da habe ich ein paar Bauchschmerzen. Das ist aber ein anderes Thema.
Gibt es gewisse Expertenstandards, die einen höheren Stellenwert haben wie andere?
Also es gibt ein paar Standards, die ich grundlegend im Vordergrund sehen möchte. Das ist zum Beispiel ist das Thema Sturzprophylaxe, weil natürlich jeder Patient ab einem gewissen Alter mehr oder weniger sturzgefährdet ist. Da wird dann auch immer geguckt, da gehe ich erstmal grundlegend davon aus, dass der ausgefüllt werden muss. Sonst kann man eben aus Bewertungskriterien des medizinischen Dienstes nicht sagen, dass der eine mehr oder weniger wichtig ist. Entlassungsmanagement wird selten und wenig geprüft, kommt aber auch vor. Da geht es dann um die Kommunikation, falls der Patient im Krankenhaus Krankenhaus war, hat die denn funktioniert? Da will man irgendetwas sehen, dass da irgendeine, also dass wenigstens der Überleitbogen mal in Kopie vorhanden ist, wenn er ins Krankenhaus gegangen ist zum Beispiel. Ja. Was sicherlich jetzt eine große Rolle auch spielt, ist zum Beispiel die Hautintegrität. Da geht es ja um die Pflege am Patienten, überhaupt Körperpflege, dass man das entsprechend dargestellt hat. Aber es hat sicherlich immer was auch mit dem Patienten zu tun, welche Probleme hat er und ist dann, hat man sich an den entsprechenden Standard. Also aus Bewertungssicht des medizinischen Dienstes haben alle Standards eine Gleichwertigkeit, aber manche Standards, die kommen eher vor als andere, als Problematik. Und dann sage ich meinen Kunden immer, wenn ihr euch unsicher seid, ob der Patient nun das Problem hat oder auch nicht hat, und so steht es auch im Standard drin, da heißt es wirklich, wenn man sich nicht mehr sicher ist, dass er es nicht hat, dann geht man eher davon aus, dass er das Problem hat. Und dann habe ich den Patienten dazu beraten. Und eine Beratung zu viel, außer beim Demenzthema, da muss man ein bisschen sensibler rangehen. Und Kontinenz würde ich auch sagen, ist auch ein sehr sensibles Thema, wo man einfach das wissen muss, dass das sensibel ist. Berate ich lieber einmal mehr, weil das im Endeffekt an der Prophylaxe keinen Schaden mit sich führt. Ja, weil die Konsequenz aus deiner Frage ist ja, was habe ich zu tun? Wo sind meine Prioritäten? Ja, und die sind in jedem Fall in der Beratung und vielleicht in der Beschreibung des Risikos durch zum Beispiel irgendwelche Assessment-Formulare.
Gibt es da jetzt im Hinblick auf die neuen Prüfungsrichtlinien auch schon irgendwelche Anzeichen dafür, dass bei den Expertenstandards eine andere Entwicklung oder geplante Erweiterungen stattfinden werden?
Also es wird einfach nur durch das Fachgespräch eine Verbesserung kommen. Das heißt, jetzt ist es ja so, wenn du es nicht aufgeschrieben hast, dann wird dir das immer zum Nachteil ausgelegt bei einer Prüfung. Und in Zukunft ist es so, dass es durch das pflegerische Fachgespräch kannst du Dinge erweitern, die jetzt nicht dokumentiert wurden. Du kannst zum Beispiel sagen, wir haben den Patienten zu dem Thema zum Beispiel beraten, der Patient bestätigt auch die Beratung oder vielleicht jemand anderes, ein Angehöriger, und dann ist das wie, als hätte man die Beratung dokumentiert. Nur so als Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, der Spielraum, Dinge umzusetzen, werden zugunsten des Pflegedienstes ausgelegt. Ich hoffe, dass es so ist. Also alles, was ich sage, ist mit Hoffnung geprägt, weil ich nur einmal möchte ich das sagen. Die Prüfer sind ja sozialisiert. Die haben ja teilweise 10, 15 oder 20 Jahre Prüferfahrung. Und bisher war es so. Und jetzt ist es auf einmal anders. Und da bin ich, also vielleicht, ich wünsche mir, dass es anders ist. Und das werden wir sehen, wenn es nächstes Jahr losgehen wird. Also es wird in einem Jahr losgehen, Mitte des Jahres werden die veröffentlicht und dann wird sich zeigen. Ich weiß aus dem Stationären, dass es leider nicht immer so funktioniert hat, wie man das eigentlich ursprünglich wollte. Aber man hat eine Intervention, man kann während der Prüfung darauf bestehen, dass Aussagen in das Protokoll aufgenommen werden. Und das muss man nutzen, das muss man wissen und darauf muss man bestehen. Ja? Ich stelle fest, lieber Prüfer, dass du da anderer Meinung bist als ich und ich möchte, dass sie das jetzt schreiben und ich möchte sehen, dass sie es geschrieben haben. Und dann ist es nämlich im Prozess drin.
Oh, ich hatte da schon ganz Schlimme bei mir sitzen. Ja. Von wegen, das ist meine Persönlichkeitsrechte, keine Kamera, keine Tonbandaufnahmen, ne? Also ein Protokoll, ja. Was man eigentlich, weil gibt es ja manchmal wirklich haarige Aussagen, die diese Prüfer von sich geben, also unterste Schublade.
Das Problem, wenn es einmal steht, du kannst es kaum noch verändern oder sehr nur durch Gerichtsprozesse und andere Dinge verfahren kannst.
Damit es kostenpflichtig schon wieder.
Kannst es korrigieren. Also ich sag's mal so, diese Expertenstandards sind komplex, sie sind anspruchsvoll. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es richtig ist, aber das Verfahren würde ich mir anders wünschen, praxisnah wünschen. Das würde jetzt heute ein bisschen zu weit führen. Aber ich habe durch die neuen Prüfrichtlinien die Möglichkeit, Dinge nachzuweisen, die ich trotzdem gemacht habe. Und das Problem noch, das ist auch so ein Problem mit den Expertenstandards. Es ist ja ein grober Rahmen, der vorgegeben wird. Das sagen die immer zugunsten der Einrichtung. Dann kann jede Einrichtung den Individualstandard aus diesem Rahmenstandard oder den Rahmenempfehlungen entwickeln. Ist ja grundlegend positiv.
Das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage von mir am Ende des Tages. Wie sieht's aus? Ich nehme mal an, ich bin jetzt in der Situation, ich gründe einen Pflegedienst neu, eine Pflegeeinrichtung. Welche Optionen habe ich, den Pflegestandard umzusetzen? Sprich, ne, kaufe ich mir den irgendwo ein oder mühsam selbst erarbeiten, habe ich dann, wenn ich das selber mache, irgendwelche Fristen, die ich dann, oder muss ich ja schlagartig alles parat halten?
Also es ist so, dass du eigentlich, das ist nirgendwo eindeutig definiert, aber es ist so gedacht, in dem Moment, wo du die Einrichtung aufmachst, musst du ihn vorhalten. Weil du bekommst ja vom ersten Tag an Geld für eine Leistung und diese Leistung ist kompromisslos. Das heißt, du hast einen Vertrag mit der Kasse und erfüllst damit die komplette Leistung. Die besteht inkludiert aller Strukturbeschreibungen. Das heißt, des Qualitätshandbuchs, Expertenstandards, Hygienevorgaben etc. Es wird aber in der Regel erst nach 6 bis 12 Monaten geprüft. Also ich würde sogar sagen 9 bis 12 oder 9 bis 14 Monaten das erste Mal. Das ist sehr, ich werde das immer ganz oft gefragt. Ich habe schon ganz abstrakte Sachen erlebt, aber in der Regel so nach einem Jahr ist das erste Mal eine Prüfung. So. Und deshalb fällt es in der Regel nicht auf. Die wollen von den Kassen oft am Anfang so ein Konzept sehen, so ein Pflegekonzept, wo das so grob alles beschrieben ist, aber diese eigentliche Ding. Und das Problem ist aber, dass gerade am Anfang kaum Zeit für sowas ist. Ja, ich habe sehr viele neue Kunden bekommen, so nach 9 Monaten. Herr Henrich, wir haben es immer noch nicht geschafft. Würden Sie das mal ganz schnell für uns übernehmen und so? Also solche Anrufe habe ich regelmäßig, ja. Und dann sind wir natürlich sehr schnell. Wir machen natürlich eine Analyse mit dem Pflegedienst und dann entwickeln wir mit dem Pflegedienst gemeinsam die Standard angepasst an die Pflegeeinrichtung. Und das schaffen wir in der Regel in 2 Wochen. Das würde der Kunde nie alleine schaffen, weil wir diese Erfahrung eben haben, das umzusetzen. Auch den Manpower oder Frauenpower, ja, den wir da entsprechend mitbringen. Und damit kann man das gut kompensieren, sag ich einfach mal. Und was noch ein ganz wichtiges Thema ist, es hört ja nie auf. Du bist ja nicht fertig. Du bist nie fertig. Jetzt haben sie.
Ja, das ist ein klassischer Zirkulus
Vitiosus. Ja, ja. Jetzt werden Demenz wird überarbeitet. Dekubitus wird jetzt nochmal überarbeitet. Oder Wundstandard wird, ich kann nichts Falsches sagen, wird jetzt nochmal überarbeitet, wurde überarbeitet. Das heißt, es hört nie auf. Kontinenz wurde.
Also musst du ja auch kontinuierlich deine Mitarbeiter ständig dazu schulen.
Du musstest ständig schulen. Und da ist es wichtiger, öfters und kürzer als einmal und ganz lang. Also am besten immer so nach einer Teamsitzung mal über so einen Standard reden, das im Protokoll dokumentieren. Da sind die immer von den Prüfern ganz begeistert, weil diese Regelmäßigkeit nachgewiesen wird. Ja, wir bieten natürlich auch Schulungen jeden Monat an zu unterschiedlichen Themen. Wir haben zum Beispiel jetzt diesen Monat Sturzprophylaxe und Mobilität als Thema drin. Und dann können alle unsere Kunden einfach zuhören, können Fragen stellen etc. Das heißt, darüber passiert das dann auch automatisch. Also hier ist der Dienstleistungsanteil, den wir bringen als Pflegedienstprofis, sehr groß. Da kann sehr viel Entlastung natürlich passieren. Aber natürlich reicht das nicht. Das heißt, die müssen im Pflegedienst dann schön die Dinge dann auch umsetzen. Ja, sie müssen die Formulare nutzen oder müssen die Beratung entsprechend durchführen. Ja, aber da man so wenig Zeit hat und das, was ich am Anfang sagte, ist es wichtig zu wissen, was wirklich wichtig ist und sich darauf zu konzentrieren. Das sind vielleicht 10% oder 20% von 100, die man wirklich machen muss, und das muss man verstehen. Sonst macht man von allem ein bisschen, dann kommt der medizinische Dienst und sagt, sie haben ja gar nichts gemacht irgendwie, weil es nicht richtig sichtbar ist. Das heißt, das Wesentliche in den Vordergrund stellen und das Unwesentliche, wenn man Zeit hat, mitmachen.
Okay. Also zusammenfassend muss ich sagen, du hast es jetzt nicht unbedingt geschafft, mir in dieser Kürze das schmackhaft zu machen, das Thema, aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie nicht mehr so widerspenstig gerade wieder in meinem Kopf.
Ich habe ja den großen Partnerprüfer neben mir, der dich dazu zwingt.
Okay. Ich fände es wunderschön, wenn du als Zuhörer auch einfach ein Statement dazu in den Kommentaren abgeben würdest, ob es für dich ein bisschen gut näher gebracht werden konnte, das Thema, oder wie widerspenstig du das siehst. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Ja, und wir würden uns auch über ein Like freuen.
Das war's für heute. Und immer dran denken,
ohne dich läuft hier gar nichts.